So, das war das hier. Dann. Bitte? Angeblich soll das Mikrofon nicht an sein. Ach so, okay. Das heißt, Sie müssen versuchen, mich so zu hören. Geht das nicht, dass man das über die... Ah, Mist. Müsste ich... Ach so, ich dachte, okay. Ja. Da sind wohl welche, aber na gut. Muss man halt versuchen, muss ich versuchen, laut zu reden und Sie leise. Das wäre vielleicht lieb, ja. So, dann... diese Veranstaltung hier hat eine Webseite. Die schreibe ich jetzt gleich mal an. So, und auf dieser Webseite finden eigentlich alle wesentlichen Dinge statt. Die andere Webseite, die LSF-Webseite, ist nicht die entscheidende. Diese Webseite ist die entscheidende. Steht da übrigens www oder ist das nur matt? Okay, gut. So, und auf dieser Seite werden auch regelmäßig die Übungsblätter veröffentlicht. Da kommen wir jetzt dazu. Also Übungsgruppen. Einmal wöchentlich kommt ein Übungsblatt raus. Das soll immer am Wochenanfang rauskommen, also Montag oder sowas. Und dann am Freitag in der darauffolgenden Woche abgegeben werden. Die Übungsgruppentermine finden Sie auf der Webseite und auch auf dem LSF. Die stimmen überein, hoffentlich. Aha. Läuft schon, ja. Da steht nicht über Kraul, sondern links von Kraul, das ist eine Tilde. Bitte? Ach so, okay. Im Moment höre ich nur Schnipseln. Mist, ich sehe nichts. Da. So, besser? Immer noch nicht. So, besser?
Ja.
Ah, okay. Gut. So, am Ende der Vorlesungszeit gibt es eine Klausur. Achso, jetzt wollte ich nochmal zur Übung. Wochenanfang raus. Ende kommender Woche. So, das ist jetzt auch ein bisschen Test. Ist das lesbar? Ich will das ganz hinten hören. Hier vorne ist das klar. Sonst muss ich größer schreiben. Gut, Ende kommender Woche Abgabe in der Vorlesung oder in der Übung bei dem Freitagstermin oder auch in einer Übung vorher natürlich. Dem spricht nichts, steht nichts im Weg. Die Übungsgruppen werden betreut von dieser seriösen Riege von Herren, die da steht. Ich bitte, sich jetzt kurz vorzustellen. In, was weiß ich für eine Reihenfolge? Ja, hier. Ach so, Moment, das ist das Falsche.
Hallo, also ich bin Thorsten Jörg, ich bin jetzt im dritten Semester
und fett. Ach, da genau. Also nochmal, ich bin Thorsten Jörg, studiere jetzt im vierten Semester Mathematik und vertiefe mich gerade auf Algebra und Analysis. Nebenher bin ich jetzt auch noch Kiwi im E-Learning-Bereich, deswegen habt ihr mich vielleicht auch gestern schon mal gesehen bei Linearer Algebra, wo ich vorher kurz aufgebaut habe. Ja, meine beiden Termine, also ich biete 2 Tutorien an, sind Mittwoch und Donnerstags, jeweils 12 bis 14 Uhr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr kommt.
Aber nicht alle.
Genau, nicht alle auf einmal, bitte. Okay.
Hallo, ich bin Marius Schmidt. Ich bin im 5. Semester. Ich spezialisiere mich auf Finanznumerik und dynamische Systeme. Ich halte auch 2 Tutorien, montags und mittwochs. Die genauen Uhrzeiten sind mir gerade nicht im Kopf, aber ich werde auf jeden Fall nächste Woche da sein. Und ja, auch nicht alle. Wer besser? Sonst wird der Raum zu voll.
Alles?
Ja, eben.
Oh. Mein Name ist Christian Beck. Ich gebe nur ein Tutorium. Es wird freitags stattfinden und ich mache Analysis. Also ich spezialisiere mich in Analysis und mache Mathematik. Aber, also Freitag 14 bis 16. Mir ist egal, wie viel kommt.
Hallo, mein Name ist Patrick Schneider. Ich studiere Mathematik und Physik auf Lehramt. Mein Tutorium ist dienstags von 8 bis 10. Ja. Mir ist auch egal, wie viele kommen, Hauptsache sind nicht zu viele. Ich denke, da gehe ich mit den anderen überein.
Zu wenig aber auch nicht, ne? Doch, das muss, wenn Sie mal in Hollywood groß werden wollen.
Ja, mein Name ist Sadik Illiman, studiere Mathematik auf Master, schreibe auch gerade meine Abschlussarbeit. In der Spezialisierung diskrete Mathematik wird euch hoffentlich in den kommenden Semestern mehr sagen als wahrscheinlich jetzt. Ich werde mein Tutorium dienstags halten. Ich glaube, das ist die einzige Dienstagsgruppe von 12 bis 14 Uhr und wünsche vorrangig erstmal einen guten Semesterstart.
Ja, mein Name ist Kai Kellner. Einige kennen mich schon von der Orientierungsveranstaltung. Jetzt verstehe ich das. Ja, ich bin auch Masterstudent, ebenfalls in der diskreten Mathematik. Schreibe noch nicht meine Abschlussarbeit, aber im nächsten Semester. Wie viele kommen, ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, es sind nicht mehr als 2. Ach so, wann? Donnerstags von 14 bis 16 Uhr.
Stimmt das?
Ich glaube schon.
So, gut. Ja, vielen Dank. Und, Ja, Sie können in der kommenden Woche, diese Woche finden noch keine Übungen statt. In der kommenden Woche können Sie frei hingehen, zu wem Sie wollen. Zu allen zum Beispiel. Und in der übernächsten Woche wird dann ein Meldeformular auf dieser Webseite erscheinen. Und da sollen Sie sich dann zuordnen. Ich habe mir gedacht, dass das am Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. Also Eintragung Freitag, 29.10. Ups, da muss ich ein bisschen hochhalten. Ich wollte das so machen, dass nach Ihrer Übung dann noch Zeit ist, nicht? So 20 Uhr. Bis Montag, das ist dann der 1.11., glaube ich. Ja. Yep. 24 Uhr. So, und da werde ich eine Beschränkung machen von 20 pro Gruppe. Das heißt also, wenn Sie dringend zu einer dieser Personen wollen, oder in eine dieser Gruppen wollen, sollten Sie das nicht zu spät machen. Ja. Es geht darum, dass die Möglichkeit bestehen soll, dass alle kennengelernt werden. Also das heißt, dass die erste Übungsgruppe... Ja, dann kann man sich ab Freitag 20 Uhr eintragen. Ja. Nee, weil das, dann haben ja manche Leute nicht die Gelegenheit, zum letzten Tutorium zu gehen. So, jetzt... Nein, nächste Woche noch kein Übungsblatt. Das erste Übungsblatt kommt am kommenden Montag raus. Bitte? Was? Ja. Ich hoffe. Also wir haben insgesamt 8 Termine. Und wie viel sind sie?
Das Übungsblatt, was ausgeteilt wird, wird es dann auch in diesen Übungen bearbeitet oder bearbeiten wir separat und kriegen in Übungen nochmal neue Blätter?
Nee, also das wird in den Übungen bearbeitet. Es soll so sein, dass Sie erhalten das Übungsblatt, können dann in der Übung, Sie können sich das angucken und in dem Moment, in dem es völlig unklar ist, können Sie auch schon Fragen in der Übungsgruppe stellen. Dann sollen Sie es aber alleine bearbeiten und in der darauffolgenden Woche in der Übung werden die Lösungen besprochen. Und Sie sollen dann auch mindestens einmal im Semester vorrechnen, also mindestens eine Aufgabe vorrechnen. Mehr geht auch.
In den Übungen, ja.
50%. Auf der Webseite steht im Moment noch etwas, glaube ich, falsch übernommenes, dass mindestens 30% für jedes Übungsblatt sein soll. Das habe ich falsch kopiert. Also es sind insgesamt sollen 50% aller Punkte gemacht werden. Nein, insgesamt, ja. Ja, das habe ich einen Fehler gemacht bei der Webseite. So. Zum Abschluss der Vorlesung findet dann eine Klausur statt. Der Termin steht noch nicht endgültig fest. Es kann aber sein, dass im letzten Vorlesungstermin, am letzten Freitag stattfinden wird, wenn wir einen Raum kriegen. Ja, weil... Das ist Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja, aber trotzdem, es wäre gut, wenn Sie 50% haben. Wenn nicht, ja, dann ist es... Tatsächlich? Ja? Wenn nicht, dann muss man diskutieren, wie man das machen sollte. Kennen Sie die Zahl? Ich kenne die Zahl. 8 Übungsgruppen, ja. Für den Fall, dass die tatsächlich mehr sind, was ich im Moment nicht richtig überblicken kann, würde ich dann die maximale Übungsgruppengröße entsprechend erhöhen. Ja, möglicherweise bis 25 oder sowas.
Wenn Sie das Standard-Anmeldungsverfahren benutzen, kann man auch bei der Anmeldung erstmal überbuchen und gucken, welche Leute dann eventuell bereit sind zu wechseln. Also es nimmt so viele Leute, die sich halt für eine Übung anmelden. Also wenn ihr nicht
Freitagabend Zeit habt, sollte es kein Problem sein. Gut. Das waren dann so im Wesentlichen die Formalitäten. Und Sie brauchen jetzt, also ich will Sie nicht rausschmeißen, nur... Sie müssen jetzt nicht weiter hier stehen. Gut, dann will ich noch eine Bemerkung zur Literatur machen. Also die Vorlesung wird sich vorwiegend auf das Buch von Bernd Auelbach, Analysis 1, Analysis 2, später. Das ist vorhanden im Lernzentrum in mehreren Exemplaren. Und da ist es dann möglich, gegebenenfalls Kopien zu machen. Das Buch selber ist eigentlich ein Skript, was Aulbach in Augsburg gemacht hatte und das dann selbst in Buchform, also mit Buchdeckeln versehen, in Augsburg halt vertrieben hatte, aber nicht in den Buchhandel gebracht hatte. Deswegen ist es nicht zugänglich ansonsten. Aber wie gesagt, im Lernzentrum gibt es mehrere Exemplare. In der Bibliothek gibt es auch welche. Ja. So, und Aulbach hat, also ich werde noch einige auf der Webseite aufführen. Es gibt eine unübersehbare Liste an Literatur für Analysis. Und die sind teilweise schlecht und teilweise ganz mies. Naja, das war jetzt ein bisschen böse. Aber also richtig gute sind selten. Die kann man nicht kaufen, das ist das Problem. Ich spreche keine Empfehlungen aus, zumindest nicht auf der Webseite. Ich persönlich finde das Buch von, oder die Reihe von Amann Escher gut, Analysis 1 bis 3, aber die ist sehr anspruchsvoll. Was oft benutzt wird, ich gebe mal drei Sachen an, die oft benutzt werden. Wieso gehen die eigentlich aus? Also, oft benutzt werden Otto Forster. Die heißen alle Analysis, nicht? Analysis 1, 2 und 3 hat der. Also, schreibt es bitte mal hin. Und der hat den großen Vorteil, dass er sehr dünn ist. Also, diese drei Bücher sind winzig. Und es steht das Wesentliche drin, aber auch kein Deut mehr. Dann Häuser. Ich weiß gar nicht, ob der 1 bis 2 oder 3 hat, das weiß ich gar nicht. Aber wie auch immer, der ist auf der Gegenseite. Der ist das eines dieser Bücher hier, das 1, ist etwas dicker als die 1 bis 3 hier zusammen. Und der ist sehr ausführlich. Und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Ja? Bitte? Die werden auch auf der Webseite verlinkt. Und ich muss mir das mal angucken. Ich habe selber noch überhaupt keine Erfahrung damit. Ich werde hier zum ersten Mal gefilmt. Ich kenne übrigens diesen Vorlesungsraum auch nicht. Darum bin ich hin und wieder ein bisschen unsicher. Und müssen wir gucken.
Ist noch ein Skript zur Vorlesung?
Nein. Also das Analyse des Aulbach ist das, worauf sich das im Wesentlichen bezieht. Das ist als richtiges Buch im Lernzentrum in mehreren Exemplaren vorhanden. Nein. Da war jetzt noch eine Frage. Ein Skript gibt es nicht, sondern es gibt nur diese Quelle vom Aulbach. Nein, ich habe keinen Zugriff auf diese PDF-Datei von diesem Buch. Und ich hatte überlegt, das als Skript nochmal zu machen, mache ich vielleicht auch noch, aber man wird viel ab, also ich würde viel abschreiben dann. Man kann es aber kopieren. Und also eventuell können Sie sich zusammentun, das scannen und dann als PDF machen, das darf ich nur nicht empfehlen. Aber ich meine, die Möglichkeit, also die muss man ja mal erwähnen dürfen. Also, Kompakt ist der Forster, der Häuser ist ausführlich. Und ich finde noch, jetzt weiß ich die Vornamen nicht, ein Buch von zwei Personen, Amand Escher, heißt natürlich auch Analysis. Die mir gut gefallen, weil sie einen sehr sauberen Aufbau haben. Aber fürs erste Mal lesen ist es doch recht anspruchsvoll. So, und dann gibt es noch hunderte andere. Ja, eine Besonderheit vom Auelbach. Der fängt sofort an, also nicht nur der, sondern wir jetzt auch, sofort an mit allgemeinen sogenannten metrischen Räumen. Das heißt, der fängt nicht mit den reellen Zahlen an und führt da Funktionen und Ableitungen und so weiter an, sondern fängt allgemein an und macht Ableitungen und all solche Sachen gleich im Höherdimensionalen. Das ist für die meisten von Ihnen vermutlich ungewohnt. Naja, gut, aber es ist ein vernünftiger Ansatz. Also gleich höherdimensional. Und eindimensionale Funktionen sind dann ein Spezialfall. Und in diesem Punkt unterscheidet er sich sowohl von, also von all diesen dreien hier und von den meisten anderen auch. Was haben Sie da?
Eine Frage.
Ja?
Warum unterstreichen Sie höherdimensional? Eine Bedeutung?
Ja, also Funktionen mehrerer Variablen. Also das soll jetzt hier im Moment nur betonen, gleich höherdimensional. Ich kann es auch weglassen. Gut. Okay, dann fange ich ein bisschen inhaltlich noch an. Zunächst kommen etliche Sachen, von denen Sie wahrscheinlich sagen würden, das ist doch völlig banal. Ist es auch. Und wir machen das aber trotzdem nochmal, weil man sich vergegenwärtigen muss, auf welchen Grundlagen man nachher alles aufbaut. Also, Sie wissen alle, was die reellen Zahlen sind natürlich. Sind Ihnen begegnet, Sie haben eine Vorstellung davon, ein Bild. Trotzdem werden Sie nochmal eingeführt, erscheinen aber jetzt oder werden jetzt eingeführt aufgrund von ausgehend von den natürlichen Zahlen weiter. Und die Mechanismen, mit denen das gemacht wird, werden beschrieben. Und dann müssen Sie zum Beispiel solche Fragen wie, ist die reelle Zahl 0,99999 gleich der reellen Zahl 1? Das ist der Fall, ja. Die Fragen sind dann für Sie relativ banal. Das können Sie dann sozusagen von oben herab betrachten. So, wir machen jetzt aber zunächst einmal zur Einführung ein bisschen was über Aussagen. Das kennen Sie auch schon. Und eine Besonderheit der Mathematik ist, dass sie Aussagen nimmt. Im Moment sage ich mal, Aussage A kann nur richtig oder falsch sein. Das ist, klingt ziemlich banal natürlich, nicht? Aber wenn Sie zum Beispiel den Satz nehmen, dieser Satz ist falsch. Ist der richtig oder ist der falsch? Ja, dieser Satz ist falsch, angenommen er wäre falsch. dann wäre die Aussage, dieser Satz ist falsch, falsch. Also wäre dieser Satz richtig. Das geht nicht. Wäre er richtig, dieser Satz ist falsch, dann müsste er falsch sein. Das geht auch nicht. Gut, das ist relativ banal. Aber diese Sorte von Selbstbezüglichkeit, der Satz macht eine Aussage über sich selbst. Diese Art von Selbstbezüglichkeit wird in der Mathematik nicht zugelassen. Also von vornherein abgeblockt. Das bedeutet, dass man relativ große Bereiche dessen, was im wirklichen Leben passiert, in der Mathematik nicht behandelt. Denn im wirklichen Leben ist vieles selbstbezüglich. Man macht Aussagen über sich selbst. Etwas traditioneller ist diese Aussage von einem Kreter getätigt, alle Kreter lügen. Das ist eine ähnliche Sache, der Satz kann nicht richtig sein, von einem Kreter gemacht. Aber es gibt eine logische Lösung davon. Es gibt einige Kreter, die hin und wieder mal lügen. Also das ist kein Widerspruch. Da kommt man noch zu einer Lösung. Aber bei dieser Satz ist falsch, kommt man zu keiner Lösung mehr. Gut, und das schließen wir aus. Also wir gehen von vornherein davon aus, Satz ist es nicht, sondern Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Es gibt nur richtig oder falsch. So, jetzt muss ich mit den Tafeln kämpfen. Die und die. Aha. Wie gesagt, also wird in der Mathematik nicht zugelassen. Oder sagen wir nicht behandelt, zugelassen wird es schon. So, die typischen Aussagen, die behandelt werden, sind etwa von der Gestalt. (17.109) ist eine Primzahl. Ich vertraue mal darauf, dass Sie wissen, was eine Primzahl ist. Erzähle ich jetzt nicht weiter. Und diese Aussage kann wahr oder falsch sein. Okay, Abstimmung? Nein, wir können nicht abstimmen. Also, sie ist tatsächlich falsch. Natürlich wissen Sie, dass sie durch 3 teilbar ist. So, hier können wir jetzt aber noch andere Aussagen machen, wo es nicht ganz so klar ist. Ne? Zum Beispiel 2 hoch 2 minus 1 ist eine Primzahl. Richtig oder falsch? Ja, da weiß ich genauso viel wie Sie, nämlich nichts. Also ich kann es natürlich versuchen rauszukriegen, aber im Moment so kann ich es nicht sehen. Okay. So, Aussagen kann man verknüpfen. Ja, dann ist A und B eine neue Aussage. Die bedeutet sowohl A als auch B trifft zu. Ebenso A oder B. A trifft zu oder B trifft zu. Und dieses oder ist so. Ist das nicht ausschließende Oder. Also diese Aussage ist auch dann richtig, wenn sowohl A als auch B richtig sind.
A und oder B trifft
sie. Ja, man verwendet aber typischerweise nur das Oder, damit es nicht zu umständlich wird. Gut, was haben wir noch? Na, da. Dann haben wir A trifft nicht zu, die Negation. Und schließlich, das A trifft nicht zu, richtig, und A daraus folgt B, oder ich schreibe es nicht mit Symbolen. Das ist die Aussage, wenn A zutrifft, so trifft auch B zu. So. Nach welchem A? Negation. A impliziert. Ja. Und als Schreibweisen, für abkürzende Schreibweisen, gerade wenn man das nicht gut lesen kann, verwendet man dann halt A und B, also hier so ein Hütchen. Hier A oder B, also Hütchen andersrum. Und hier, ja, hier ist man sich nicht ganz einig, da kann man teilweise nicht A verwenden, also so ein Haken davor. Oder auch A-Komplement, also das Gegenteil von A. Und hier schreibt man diesen Pfeil, der Ihnen wahrscheinlich schon viel tausendfach begegnet ist. A, daraus folgt B. So, das ist Ihnen alles schon begegnet in der Schule oder sonst wo. Und ja, Sie kennen vermutlich auch die ganzen Wahrheitstafeln, die dazu gehören. Das will ich auch nicht wieder alles anschreiben, das ist relativ langweilig. Was vielleicht interessant ist, dass Sie sich mal überlegen, ich mache eine Behauptung, es gilt, so gilt. Also Ich wisch das hier wieder weg, so gilt. Für zwei beliebige Aussagen A und B gilt, aus A folgt B oder aus B folgt A. Nö. Wenn Sie sich das mit den Wahrheitstafeln mal hinmalen, das möchte ich Ihnen überlassen, das möchte ich nicht hier machen, dann kommt raus, dass diese Aussage richtig ist. Es ist eine ziemlich nutzlose Erkenntnis allerdings. Und das zeigt, glaube ich, ein bisschen, dass man vorsichtig sein muss mit diesen Sorten von logischen Aussagen. Da kann man Sachen produzieren, die nicht so richtig intuitiv sind. Also zum Beispiel nehmen wir die Aussagen, 12 ist eine Primzahl, A, und B, 9 ist durch 3 teilbar. Dann gilt, aus 12 ist eine Primzahl, folgt 9 ist durch 3 teilbar. Das ist richtig. Denn 12 ist keine Primzahl und aus Falschem folgt alles. Also haben wir es. So, und egal wie das jetzt beschaffen ist, Sie können sich alle Konstellationen von A wahr, falsch, B wahr, falsch durchixen und immer feststellen, dass dieses wegen dieses Oders die Aussage immer richtig ist. Ja. Das logische Oder, ja. Also nicht wie dem Hund, wieder du kommst jetzt oder du kommst jetzt nicht. Ne? Upp, falsch rum. Eigentlich kann man nur zwei Tafeln brauchen, ne? Das Lernzentrum wissen Sie auch, wo es ist, nicht wahr? Das ist in Robert-Meyer-Straße. Das ist das Hochhaus an der Ecke Gräfstraße, Robert-Meyer-Straße. Und da im vierten Stock, So, und weiß jemand die Raumnummer aus dem Kopf? 408? Okay. Ist Ihnen das nicht in Einführungsveranstaltungen einigermaßen geschildert worden? Also das Lernzentrum ist dafür gedacht, wenn Sie mal nicht zurechtkommen mit Aufgaben oder Ihnen manche Sachen aus Vorlesungen oder sonst was, nicht nur hier, dieser hier, sondern alle Mathematikveranstaltungen, nicht klar geworden ist, können Sie da hingehen. Da arbeiten zwei Angestellte und einige Tutoren, 4 oder 5 Tutoren, die dann für solche Fragen da sind, wo Sie dann sagen können, was hat der Mensch denn damit bloß gemeint? Oder ich komme mit dieser Aufgabe nicht weiter, können Sie mir mal einen Hinweis geben oder kannst du mir mal einen Hinweis geben? Da ist einiges an Literatur, zum Beispiel diese Bücher, die da angeführt sind.
Kann es da dann auch ausgeliehen oder kopiert werden?
Ja.
Oder ist es woanders?
Nee, das ist dann da. Das ist dann, das sind zwei Räume und es ist einiges an Grundlagenliteratur da. Zur Analysis ebenso wie zur linearen Algebra und zu anderen Sachen. Und einige Tische, wo Sie sich eben hinsetzen können und auch arbeiten können. Also das, was in anderen Universitäten in den Gängen stattfindet. So, jetzt muss ich mit der Tafel wischen. So, dann eine Sache. Wenn ich rede, also wenn ich hier an der Tafel rede, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie nicht so viel Eigengespräche führen und so weiter. Wenn ich die Tafel wische, versuche ich still zu sein und Sie können dann reden, so viel Sie wollen. Von Viertel nach bis Viertel vor. Wir können das so machen, dass wir eine Pause vereinbaren. Also, wir vereinbaren keine Pause. Ja, ja, eben, dann wird es nämlich immer knapp mit anderen. So, jetzt versuche ich eines dieser Mikrofone so lange auszumachen. Das ist aus, ja? Ja, solange ich wische. So, jetzt kommt der Moment, wie Sie wieder ruhig sein müssen. Und also typischerweise tauchen Aussagen nicht in dieser Form auf. Insoweit, als die Aussagen typischerweise von irgendwelchen anderen Sachen abhängen. Ich nenne das mal quantifiziert, das ist kein Fachwort. Also, sie hängt von etwas ab, von zum Beispiel einer natürlichen Zahl. Und dann ist A von N abhängig, klar. Und abhängig von N ist sie entweder richtig oder falsch. Natürlich für jedes feste N nur richtig oder falsch. Und typischerweise ist sie dann in Abhängigkeit von N. Etwa. A von n ist die Aussage 2n plus 1 ist ungerade. Das ist natürlich richtig für jedes n, nicht? Oder das war sowieso die falsche. Zwar n plus 1 ist eine Primzahl. Das ist natürlich nicht für jedes n richtig. Ist also für einige n richtig. Statt richtig sage ich auch hin und wieder wahr. Das bedeutet das Gleiche. Für andere falsch. Oder a von n ist 2n ist eine Primzahl. Ja, wie ist das da? Wirklich? Eben, 2 ist ja auch eine Prima, nicht? Also ist für n gleich 1 richtig, sonst falsch. Nee, jetzt wollte ich die mittlere. Die hängt wieder. So, ich bin wieder ruhig. Ja, und da kommt man dann zu solchen Konstrukten wie so, ich schreibe das Wort Zusammenhang jetzt mal aus. Kleine Bemerkung noch, ich schreibe ziemlich schnell an der Tafel, ne? Und ich kann Ihnen empfehlen, hin und wieder abzukürzen. Zum Beispiel Zusammenhang so, ZSHG, ist doch elegant. Also für alle n aus n, ach so, jetzt habe ich einen Buchstaben eingeführt, den ich oft verwende. N ist die Menge aller natürlichen Zahlen. Darüber werden wir noch ein bisschen mehr sagen, aber ich verwende das jetzt so, wie Sie sie kennen, nicht? 1, 2, 3, 4, 5 und so. Und da wird verwendet Abkürzung, na bleibt da, D dieses Zeichen umgedrehtes A für alle. Also das steht für die Aussage A von N gilt für alle N. Für jedes N. Beziehungsweise es gibt ein N, sodass A von N gilt. Schreibt man als es existiert ein N. Ein umgedrehtes E ist das. Also hier ein umgedrehtes A auf dem Kopf, hier ein umgedrehtes E, aber von links nach rechts. Existiert N aus N, der hat das A von N gilt. Ja. Beispiele wären N ist durch 17 teilbar. Diese Aussage gilt für manche Zahlen, nicht? Zum Beispiel für 34 oder auch 17. Also N ist allerdings ist aber keineswegs jede natürliche Zahl durch 17 teilbar. Also die Aussage für alle N gilt, N ist durch 17 teilbar, ist falsch. Aber es existiert ein N, sodass A von N zutrifft, ist richtig. Sodass diese Richtigkeit oder Falschheit von A von N sehr stark von diesem Quantifikator abhängt, für alle oder es gibt.
Sagt das E was darüber aus, wie viele N
existieren? Nein, nein. Man muss nur eines finden. Und zum Beispiel die Aussage A von N, N ist gleich 17.312, gilt nur für ein N, nämlich für N gleich 17.312. Für mindestens ein N, ja. Also es gibt eines, ja. Es gibt ein Kino in Frankfurt. Aber es gibt ja mehr als eins. Aber es gibt kein Kino in Rödelheim. So. Aha. So, wer jetzt ein bisschen eingenickt ist oder so, hat nun Gelegenheit, wieder wach zu werden. So, dann weiter will ich, also ich vertraue darauf, dass Ihnen diese Sorten von Aussagen und der Umgang mit Aussagen ein bisschen geläufig sind. In dem Moment, in dem Sie sich da unsicher fühlen, sollten Sie da ein bisschen nachlesen, sich drum kümmern oder sowas. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Sie es im Prinzip jedenfalls können. Bei diesen Sachen, bei diesen für alle und es gibt, werden Sie mehrfach in Zukunft durcheinander kommen. Das ist absehbar. Es ist wichtig, dass Sie sich immer, möglichst immer klar darüber sind, wenn Sie Aussagen machen von dieser Form, irgendetwas von N-Abhängiges trifft zu, ob Sie dann meinen, es gilt für alle oder ob Sie meinen, es gibt eins. Und wenn Sie das nicht im Geiste wenigstens, im Kopf wenigstens auseinanderhalten können, können Sie sich ganz fürchterlich vertüdeln. Aber das werden Sie noch sehen. So, weiter will ich ein bisschen was über Mengen sagen. Grundsätzlich startet die Mathematik, also hat den Anspruch, bei Null zu starten, also bei gar nichts zu starten, mit nichts anzufangen, keine Voraussetzungen zu machen, Und ein Punkt dabei ist ein Begriff von Menge. So, und da gibt es schon die ersten Probleme. Ich appelliere hier im Moment nur an naiven Mengenbegriff. So, und eine Menge ist eine Zusammenfassung wohl unterschiedener Objekte. Formulierung ist nicht von mir. Und ein Problem entsteht daraus, wenn man hier anfängt mit der Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten. Diese Menge, bei der kann man fragen, enthält sie sich selbst als Element oder nicht? Und kommt in ein ähnliches Problem wie mit dieser Satz ist falsch. Sodass diese naive Herangehensweise, Zusammenfassung wohl unterschiedener Objekte, ein bisschen problematisch ist. Eine richtige Fundierung von Mengenlehre ist ziemlich anstrengend und anspruchsvoll. Es geht, aber es ist was, was wir jetzt hier im Moment nicht weiter vertiefen wollen. Ich will es aber erwähnt haben, dass wir werden naiv weiterrechnen und es wird auch keine Probleme geben. Aber man kann in Probleme kommen, wenn man anfängt, Mengen auf sich selbst zu beziehen. Also Element und Menge auf sich selbst zu beziehen. So, und wir schreiben zum Beispiel Groß X für eine Menge, die können auch Groß A sein oder wie auch immer. Menge und klein x Element x für ein Element der Menge. Also die Schreibweise dieses Elementzeichen bezieht sich darauf, dass ich sozusagen zwei Strukturebenen habe. Die Menge der wohl unterschiedenen Objekte, das X ist eines dieser Objekte, ist ein Element, und darüber die Zusammenfassung, die Menge, Groß X, die dieses kleine X enthält. Okay. Und entsprechend schreibt man, wenn x ein Objekt ist, welches nicht Element von Groß X ist, einfach Element durchgestrichen. So, ich muss wieder ruhig sein. Total das Richtige. So. So, jetzt habe ich das jetzt eingeschaltet? Habe ich das? Moment. Jetzt ist es an? Ist es jetzt an? Dann ist es gar nicht mehr an. Danke. So, ich habe gerade was vergessen, was ich so wunderschön in einer anderen Farbe geschrieben hatte, weil es so wichtig war. Also, na komm. Mistding. Das gehört noch zu diesen quantifizierten Aussagen. Also, angenommen, Sie haben eine Aussage der Form für alle n, aus n gilt a von n. So, das ist eine Aussage, dass ein a von n für alle n gilt. Und dieses hier möchten Sie jetzt negieren. Ja, wenn etwas für alle gilt, gelten soll, und das soll falsch sein, dass es für alle gilt, dann bedeutet es, dass es ein N gibt, derart mindestens, dass es nicht gilt. Also das ist gleichbedeutend mit, es gibt also ein N, sodass A von N falsch ist. Und entsprechend es gibt ein N aus N der Art, dass A von N richtig ist und das verneint. Jetzt mache ich diese Striche. Also dann muss es heißen, für alle N aus N gilt A von N nicht. So, ich mache hier nochmal so Kästchen drum. Und das ist eine Schlussweise, die oft verwendet wird. Also, Sie möchten zum Beispiel zeigen, dass irgendetwas für alle n nicht gilt. Na gut, das Einzige, was Sie tun müssen, ist eines zu finden, sodass a von n falsch ist. Beziehungsweise Sie möchten zeigen, dass es für alle n aus n, a von n, nicht, also, dass es nicht so ist, dass es ein n gibt, der hat, dass a von n gilt, Sie wollen das verneinen, ja, dann müssen Sie zeigen, dass es für alle n nicht gilt. Das war keine Wortmeldung, ne? Gut. Also, weiter mit Mengen. Beispiel, x ist die Menge aller n aus n der Art, dass n durch 3 teilbar ist. Dann ist, wo ist diese Zahl von eben hin? ist ein Element von aus n natürlich nicht, sondern aus x. 17 wohingegen ist nicht Element von x. Ach so, das, wie gesagt, das hatte ich eben gerade, das muss eigentlich ein bisschen nach vorne noch. Bitte, was? Das bezieht sich im Moment in dieser Form nicht auf Mengen, sondern noch auf Aussagen. Wie ich versuchte zu sagen, ich habe es gerade übersehen beim Vortragen. So, und zwei Mengen. Dieses Beispiel bezieht sich auf Mengen. So, und dieses hier bezieht sich auf Aussagen. Telefon. Ja, zwei Mengen x und y heißen gleich, natürlich, wenn sie die gleichen Elemente haben. Formal geschrieben. X gleich y, wenn, so und jetzt kommt wieder so ein, eine Aussage, z aus x, genau dann, wenn z aus y ist. Ja, denn wie kann man Mengen angeben? Die einfachste Art und Weise ist, dass man die Elemente einfach auflistet. Und das ist die einfachste und zugleich die am wenigsten verwandte. Ich kann zum Beispiel die Menge nehmen, x gleich. die besteht aus den Elementen 12, 9, 731-19 und 2, 3. Diese Menge besteht aus vier Objekten, vier wohl unterschiedenen Objekten, die Zahlen 12 und 9. Dieses Konstrukt hier, was man als eine rationale Zahl interpretieren kann, und dieses hier, was eine weitere Menge ist. Es ist aber ein wohl unterschiedenes Objekt, welches sich von den anderen hier unterscheidet. So, das macht man natürlich selten. Meist gibt man das durch charakterisierende Eigenschaften an. So wie es da oben schon steht. Etwa. X ist die Menge aller natürlichen Zahlen, derart, dass n durch 5 teilbar ist und 1001 kleiner gleich n kleiner 1022 ist. Das ist eine relativ überschaubare Menge, die könnte man genauso in dieser Form angeben, nicht? Wie viele Elemente hat sie? Sie hat, glaube ich, 4 Elemente oder 5. Oder die Menge Y besteht aus allen reellen Zahlen. Das Symbol für reelle Zahlen verwende ich im Moment erstmal ohne es weiter zu begründen oder einzuführen, appelliere an Ihre Kenntnis davon. Also alle reellen Zahlen der Art, dass x hoch 4 gleich 16 ist, kann man auch einfach angeben. Ups, Moment, das war zu weit. Oder die Menge aller reellen Zahlen derart, dass x² plus 1 kleiner ist als 0. Diese Menge enthält ja noch überschaubare Anzahl von Elementen. Wie viel? Keine 1? Okay, keins. Kein Element. Ja, und soweit klar. Das werden wir noch oft benutzen und wir werden tatsächlich auch noch Ihr Verständnis, was Sie davon intuitiv haben, nochmal so richtig substanziell, also fundamentieren hier. Aber im Moment machen wir noch was anderes, sondern die Menge, die gar keine Elemente enthält, wie zum Beispiel z, dann heißt halt leere Menge. Und wird oft als, ja, so geschrieben. Seltener als einfach, ich schreibe diese Mengenklammern hier und nichts weiter rein. Ja, das ist, es ist nicht ungewöhnlich. Das hier ist praktischer, weil man weniger schreiben muss eigentlich. Also dieses hier muss man halt zwei Klammern malen und braucht mehr Platz für etwas, was eigentlich gar nicht viel wert ist. Ne? Ja, und mit dem, was wir hier gesagt haben, für dieses Z, was da oben steht, Z ist gleich die leere Menge. Wieso kommst du nicht hier? So, jetzt kommt der Moment, wo ich weiterreden will. Also, ein paar weitere Begriffe. X ist Teilmenge von Y. Geschrieben X Teilmenge Y, also X. Ja, Teilmenge Y. Wenn jedes Element von X auch Element von Y ist. Na komm. Oder etwas formaler ausgedrückt, x ist Teilmenge y, wenn für alle Objekte z gilt, z in x, daraus folgt z in y. So, und ich mache noch eine Bemerkung zu meiner Schreibweise. Also, sobald ich etwas definiere, sobald ich einen Begriff einführe, unterstreiche ich ihn. Hier zum Beispiel Teilmenge, da oben leere Menge und so weiter. Und da verwende ich eine andere Sprechweise als das, was mathematisch eigentlich sein müsste. Eigentlich müsste ich sagen, x enthalten y genau dann und so weiter. Also ich müsste diese Definition streng genommen so formulieren. Tatsächlich bin ich bei Definitionen aber, gut, das ist jetzt ein bisschen abseitig, auf einer Metaebene. Definition bedeutet, ich vereinbare eine Sprechweise. Und deswegen benutze ich nur wenn. Zu verstehen ist das natürlich als, also wenn das gilt, gilt das. Wenn das gilt, gilt das. Also Einführung einer Notation ist etwas anderes als eine Behauptung einer Äquivalenz. So, und an dieser Schreibweise hier sieht man, oder an dieser Formulierung sieht man, so wie ich es geschrieben habe, folgt schon, wenn x gleich y ist, so folgt insbesondere, x Teilmenge von y. Bitte? Das BEW heißt BEM und steht für Bemerkung. Jetzt, wo Sie fragen, ich glaube, Beweis schreibe ich immer auf. Aus, meine ich. So. Ja, wieder eine Definition, also man sagt, dass x eine echte Teilmenge. Also etwa 80% können das lesen, was ich schreibe. Bitte? Wer hat was gesagt? Also, man sagt, dass x eine echte Teilmenge von y ist. Ja, wenn x enthalten ist in y und natürlich x ungleich y. So, und formaler x enthalten y. Ja, manchmal, wenn man klar machen will, dass es sich um eine echte Teilmenge handelt, schreibt man ungleich nochmal drunter. So, und das formal zu machen, bedeutet x enthalten y und, so, da dürfte man an dieser Stelle auch dieses Zeichen machen. Es existiert ein x aus, existiert ein x derart, dass x aus y ist und x nicht in x. So. So, diese Sorte von Formalisierung, die da steht, ich meine, das, was hier steht, ist praktisch unlesbar, nicht? Also, da ist das wesentlich einfacher. Im Prinzip ist es so, dass Sie meistens mit dieser Sorte von klareren Statements oder Aussagen zu tun haben werden. Aber möglicherweise bei komplizierten Sachen kann es hilfreich sein, sich das so, so hinzuschreiben und ganz formal damit vorzugehen. Auch wenn das hier im Moment ganz hässlich aussieht. Das kann manchmal helfen, Sachen klarer zu kriegen. So, und am Rande bemerkt, ist wieder eine Bemerkung. Achso, wir hören gleich auf, nicht? Gebräuchlich für diese Teilmengenschreibweisen ist auch x enthalten y. So ähnlich wie kleiner gleich, enthalten gleich für diese Möglichkeit, dass sie gleich sind, beziehungsweise x enthalten y anstelle von x enthalten y und beziehungsweise x ungleich x enthalten, aber ungleich y geschrieben. Und da gibt es keine allgemeine Regel. Also Notationen in verschiedenen Büchern und auch sonst in der Literatur sind nicht überall einheitlich. Und wenn man sich für eine Notation entscheidet, für diese hier, muss man nur aufpassen, dass man sie konsistent verwendet. Und wenn man Bücher liest, Literatur anguckt, muss man sich vergewissern, was genau verwendet wird. Also wenn ich das hier verwende, was ich vorziehe hier, dieses hier, ich mache mal eine andere Farbe. Und man begegnet einer Notation in einem Buch, die aber diese Schreibweise verwendet, wo aus dieser hier, dieser Relation sofort folgt, dass die Mengen ungleich sind in der Notation des fremden Buches, ja, dann kann man sich vertun. Man muss sich vergewissern, dass man die gleichen Schreibweisen verwendet. So, und an dieser Stelle muss ich feststellen, dass ich schon leicht überzogen habe. Und bis Freitag dann.